Starke Fluktuation, fehlendes Sekretariatspersonal und immer weniger Nachwuchstalente. All das zeigt deutlich, dass Zuckerbrot und Peitsche längst ausgedient haben. Ich spreche mit dem Therapeuten, Coach und Leadership-Experten Karl Isaak darüber, warum der Generationenwechsel neue Ansätze in der Führung erfordert, wie moderne Führungsstile in Kanzleien aussehen sollten und wie Kanzleien Talente nicht nur gewinnen, sondern auch langfristig binden können. Falls du dich beim Hören der Folge fragst, warum ich so langsam bin und ob ich vielleicht was genommen habe, dann kann ich dir gleich sagen, ja. Ich habe mir nämlich ein paar Stamperl Hustensaft gegönnt, da wir das Gespräch während der Weihnachtsfeiertage aufgenommen haben und ich zu diesem Zeitpunkt leider ziemlich krank war. Also verzeih mir meine schlechte Stimme und wundere dich nicht, wenn ich ab und zu nicht die richtigen Worte finde. Zum Glück hat Karl aber eh viel mehr gesprochen als ich, also viel Spaß beim Hören. Karl, es freut mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen und dass wir das so spontan machen, weil man muss dazu sagen, es sind gerade Weihnachtsfeiertage, wir sind mitten in den Weihnachtsferien und wir sind in Kärnten, das heißt, du hostest mich heute eigentlich, also vielen Dank dafür.
Gerne, Sarah.
Ich habe mir überlegt, ich möchte mit jemandem sprechen, der sich gut mit Führungspersonen auskennt. Es gibt in der Rechtsanwaltsbranche ein Problem vom Generationenwechsel und immer weniger Nachwuchs, Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen, die sagen, hey, ich mache bei dem Ganzen mit. Viele sagen, ich gehe in-house, ich gehe ins Unternehmen und bin dort Unternehmensjurist oder Unternehmensjuristin. Und das merkt man natürlich jetzt einfach schon sehr stark in der Branche. Es gibt einige Kanzleien, die bieten einfach mehr Geld, die locken mit höheren Gehältern. Es gibt einige, die strukturieren einfach um oder verkleinern sich. Und da würde ich gern mit dir als Experte mal darüber sprechen. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Mitarbeiterbindung versus Fluktuation. Kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen Informationen zu dir geben und zu dem Buch, was da eigentlich genau geht?
Ja, also ich bin selbst natürlich ja ungefähr seit 40 Jahren, also in Führungspositionen, also ich habe ja Firmen geleitet, leite sie immer noch und habe viel Praxis auch mitgenommen, habe nicht immer alles richtig gemacht, jetzt in der eigenen Rückschau und bin draufgekommen, also dass, wenn es um Führung geht, wir einen sehr dynamischen Prozess erleben und gerade jetzt, also auch durch diese neuen Generationen, Generation Z, Generation Y, also diese Gen Z, Gen Y, die verändern im Moment also die Landschaft, kann man sagen. Mhm. Egal also in welcher Branche, ich selbst also bin ja auch Coach, ich bin Therapeut, habe ein Consulting-Unternehmen und berate ja auch viele Firmen, mache Vorstandscoachings zum Beispiel. Und natürlich auch Anwälte. Ja, es ist immer wieder so, also dass Anwälte zu mir kommen, weil sie sich verändern möchten oder auch verändern müssen. Mhm. Und wenn ich so daran denke, was in den Führungsetagen im Moment los ist, sehe ich persönlich ein Drama auf ja verschiedenste Unternehmen zukommen. Und ich persönlich bin eigentlich überzeugt, dass die Rechtsanwaltsbranche hier nicht ausgenommen sein wird. Ja. Mhm. Das war mit ein Grund, warum ich mich mit diesem Thema sehr intensiv auseinandersetze, schon seit vielen Jahren. So, ich habe auch selbst Forschungen gemacht, also in diese Richtung. Warum gehen MitarbeiterInnen von Unternehmen weg? Wohin gehen sie? Und vor allem, wie kann man sie halten? Mhm. Und hier sind wir natürlich auch also in einem Bereich, wo es um die Führungskräfte geht, mhm. wo es um, ja, die Führungspersönlichkeiten in den Kanzleien geht.
Was würdest du sagen, warum gibt es jetzt so ein Drama? Also warum funktioniert der klassische Führungsstil, den man so gewöhnt ist, aus Kanzleien nicht mehr? Oder funktioniert er eh noch?
Naja, was heißt denn funktionieren? Natürlich gibt es nach wie vor Kanzleien und natürlich gibt es nach wie vor MitarbeiterInnen und junge Anwälte oder Juristen, also die ja in Anwaltskanzleien drängen. Aber es werden immer weniger aus meiner persönlichen Sicht und viele wollen auch weg, weil sie ein anderes Denken haben. Und dieses Warum hat ja durchaus verschiedene Gründe, aber ein Grund ist, dass sich die Gesellschaft verändert. Mhm. Und der zweite Grund ist, dass sich die Persönlichkeiten verändern. Das, was früher einmal üblich war, also Zuckerbrot und Peitsche, um das vielleicht auf so einen einfachen Nenner zu bringen, funktioniert heute nicht mehr. Also der sogenannte autoritäre Führungsstil ist kaum mehr durchsetzbar. Nur die älteren Generationen, also Generation X und oder auch wir Babyboomer, wo ich ja selber auch dazugehöre, wir sind aufgewachsen in einer Welt, ja, die es heute nicht mehr gibt. Ja, wir mussten folgen. Wir mussten das tun, was jemand gesagt hat. Wir wurden mit Druck auch geführt. All das gehört der Vergangenheit an und wir müssen uns als Führungskräfte verändern. Und wenn diese Veränderung nicht eintritt, dann spielen ja die Teams einfach nicht mehr mit. Und da gibt es ja durchaus viele Forschungen, da gibt es ja viele neue Ansätze, die funktionieren, nur da draußen in der unternehmerischen Welt, ja, stößt man immer noch auf taube Ohren, weil das, was im Gehirn abgespeichert ist, das, was als Muster erlernt wurde, das, was als Prägung bei den Führungskräften vorhanden ist, das wird umgesetzt, aber das ist leider nicht mehr richtig.
Aber was müsste denn jetzt, wenn wir eine Kanzlei hernehmen, die gerade um gute Nachwuchsanwälte und Anwältinnen kämpft, wenn man die denken, was müsste die denn so machen oder was müsste die Führungsetage sozusagen ändern oder die Persönlichkeiten an sich selbst ändern, damit sich das Ganze wieder dreht? Oder wie müssten sich generell die Rechtsbranche positionieren und verkaufen, damit sie für Absolventinnen des Studiums einfach wieder auch attraktiver wird?
Also das ist durchaus ein sehr vielfältiges Thema. Also zum einen geht es hier um Recruiting und zum anderen geht es aber auch also um Loyalität, um das Halten der bestehenden Teams. Das wird leider also immer wieder verabsäumt. Also viele Unternehmer oder auch jetzt an Rechtsanwälte, die in Führungspositionen sind, also die denken, na ja, der Markt ist groß, wenn jemand geht, ich habe morgen jemanden neuen. Nur das wird sich also in der Zukunft nicht mehr spielen. Mhm. Also wir kennen zum Beispiel also Begrifflichkeiten wie Employer Branding. Mhm. Ja, das heißt also, dass Unternehmen, aber auch Kanzleien durchaus die Chance haben und die auch wahrnehmen müssen, attraktiv am Markt aufzutreten, so dass sie von den Jungen besucht werden und aktiv nachgefragt werden. Mhm. Das ist ja durchaus ein klassisches Marketing-Thema, allerdings in einer durchaus anderen Form. Und hier sehe ich persönlich also bei ganz vielen Unternehmen weiße Flecken, insbesondere natürlich auch also in der juristischen Branche. Ja. Da passiert diesbezüglich gar nichts. Ich persönlich glaube aber also, dass die Mitarbeiterbindung noch einen größeren Stellenwert einnimmt, weil es nutzt auch nichts, wenn ich ein perfektes Employer Branding habe.
Und das dann dahinter einfach nicht.
Ja, und dann sind die Leute 2 Monate da, 3 Monate da, vielleicht ein Jahr da und dann sind sie weg. Also ich habe selbst schon Leute gecoacht, Juristen gecoacht, also die haben in Kanzleien angefangen und nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr sind sie bei mir aufgetaucht und haben ein Karrierecoaching in Anspruch genommen. Die haben gesagt, die wollen weg, ja, die wollen sich verändern. Mhm. Und ja, dann ist im Sinne der Ziele des Coaches mir auch nichts anderes übrig geblieben, als sie da raus zu begleiten und eben also anderweitig irgendwo unterzubringen im Sinne von, dass sie sich Ziele setzen und einfach neue Perspektiven wahrnehmen.
Mhm. Wie sieht das mit dem Thema Wertschätzung aus?
Ja, da sind wir jetzt also in einem Bereich, also das gerade im sogenannten Neuro-Leadership, also durchaus ein Thema, das auf breiter Basis einen riesen Nachholbedarf hätte, also on top ist, müsste man sagen. Ja, es ist so, also dass das, was in unserem Gehirn passiert, das Zentrum ist. Ja, das heißt, jeder, der in einer Führungsposition ist, jeder, der Anweisungen gibt, also jeder Chef, jeder Boss, jeder Partner in einer Rechtsanwaltskanzlei sollte darüber nachdenken, was in den Gehirnen seiner Teammitglieder eigentlich vor sich geht. Und wir alle haben ein sogenanntes Belohnungssystem. Ja, also ich habe einen sogenannten neurowissenschaftlichen Schwerpunkt in meiner Arbeit. Also die Neuropsychologie spielt hier also eine durchaus sehr, sehr gewichtige Rolle. Und da sind wir heute so durchaus auf einem Wissensstand, wo wir wissen, wie funktioniert das Gehirn, wie ticken wir als Einzelpersonen, wie ticken die Mitarbeiter. Mhm. Und da geht es darum, also das sogenannte mesolimbische System im Kopf zu aktivieren. Vereinfacht formuliert ist das das Belohnungssystem im Kopf. Und das ist die Hauptaufgabe jeder Führungskraft, das Belohnungssystem seiner Mitarbeiter in Gang zu setzen. Hier werden dann Glückshormone aktiv. Die wiederum sind gleichzeitig Motivations- und Leistungshormone. Also in Wahrheit geht es darum, endogene, also körpereigene Drogen zu aktivieren. Mhm. Ja, das könnte man sagen, ja, vielleicht müssen die Rechtsanwälte so zu Drogenhändlern werden und den Drogenbedarf der Mitarbeiter abdecken. Ja. Also im Grunde genommen stimmt das. Ja, also es sagt nicht nur ich, sondern auch zu Kollegen, in Wahrheit sind wir alle drogensüchtig. Ja.
Ist Geld auch eine Droge? In dem Sinn?
Leider nein. Also das ist ein Riesenirrtum. Ja, also natürlich brauchen wir eine gewisse Fairness. Also im Neuroleadership ist die Fairness durchaus auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, wir vergleichen und wir wollen nicht über den Tisch gezogen werden. Mhm. Und wir dürfen auch also unsere Mitarbeiter nicht über den Tisch ziehen. Fairness ist einmal ein Grundsatz. Nur, das hat noch keine Auswirkung auf Leistung, das hat noch keine Auswirkung auf Motivation, vielleicht kurzfristig. Ja, also wir kennen aus der Motivationsforschung, ja, dass Geld nichts anderes ist als ein sogenannter Hygienefaktor, aber kein Motivator. Das machen übrigens jetzt sehr viele, sie versuchen also über Geld die Leute zu motivieren und auch herzuholen. Das ist auf der einen Seite in Ordnung, sie werden sie auch bekommen, möglicherweise. Ja, aber sie werden sie nicht halten. Ja. Ja, das ist also das Problem. Also um MitarbeiterInnen zu halten, da muss etwas anderes passieren. Und da sind wir eben also in diesem Bereich Neuroleadership. Mhm. Ja, also die Frage, wie kann ich die Glücks- und Motivationshormone in den Köpfen meiner Teammitglieder nach oben bringen? Da gibt es Tools, da gibt es Instrumente, mit denen beschäftige ich mich seit vielen Jahren, habe selbst auch solche entwickelt und das ist spannend und das kann ich heute durchaus mit vollster Überzeugung behaupten, das funktioniert. Aber das heißt, ein völlig anderes Verhalten an den Tag zu legen. Mhm. Ja, also die Kommunikation der Führungskräfte muss sich verändern, muss individualisiert werden. Das macht fast keine Führungskraft, zu meinem Erstaunen. Ja, aber es ist so.
Aber das heißt ja, dass den Führungskräften auf der anderen Seite die Tragweite oder die Wichtigkeit nicht bewusst ist, dass sie sich selbst ändern müssen. Oder es ist ja schon eine persönliche Sache, also ein Persönlichkeitsmerkmal, wie die Führungsperson so drauf ist, oder? Also die müsste ja etwas an sich selbst ändern und als erstes an sich selbst arbeiten, um moderne Führungsmethoden umsetzen zu können.
Ja, also das, denke ich, ist ein wichtiger Input. Wir können aber nur dann etwas verändern, wenn wir zuerst etwas erkennen. Mhm. Wenn ich das Erkennen nicht habe, kann ich nichts verändern. Und das Verändern geht aber auch nicht von heute auf morgen. Denn das, was in unseren Köpfen abgespeichert ist, tiefenpsychologisch betrachtet, wäre das eine unbewusste Prägung. Das ist die Basis für unser Handeln. Das, was wir gelernt haben über Jahre, über Jahrzehnte, bekomme ich durch das Lesen eines Buches, eines Artikels, das Anschauen eines YouTube-Videos nicht raus. Keine Chance. Ja, das heißt also, ich muss eine neue Prägung schaffen. Also ich muss ein neues Muster schaffen. Mhm. Und das geht nicht von heute auf morgen. Also Führungskräfte, die Mitarbeiter halten wollen, die eine Loyalität aufbauen wollen, die Mitarbeiter motivieren wollen, die sie zum Glück bringen wollen, zum beiderseitigen Glück bringen wollen, die müssen selbst an sich arbeiten.
Aber das heißt, sie müssen selbst diese intrinsische Motivation aufbringen, sich ändern zu wollen und den Konnex irgendwie sehen zwischen ihrer eigenen Veränderung und der Verbesserung im Unternehmen.
Je öfter
und das
sie,
ist, glaube ich, die Herausforderung,
ja,
oder?
Je öfter sie Veränderungsmaßnahmen umsetzen, desto leichter wird es. Ja, nur durch Wiederholungen verändert sich im Gehirn etwas. Das ist also durchaus sehr, sehr, sehr gut nachweisbar. Ja, also alles, was irgendwann einmal abgespeichert soll, werden soll, das wird nur durch Wiederholungen geschaffen. Das kann man, ja, also meistens mit Beratungen, also mit Coachings, ja, braucht vielleicht einmal ein Grundwissen dazu. Also das Buchen eines meiner Bücher wird vielleicht eine gute Grundlage sein, aber es heißt nicht, dass deswegen das Gehirn sich verändert. Hat keine Chance.
Ich würde jetzt einmal behaupten, dass gerade in Rechtsanwaltskanzleien, aber auch in anderen Unternehmen, immer eine bestimmte Art von Mensch in einer Führungsposition ist. Die haben schon einen eigenen Charakter, überwiegend, sagen wir mal so. Würdest du das so bestätigen?
Also es gibt durchaus Forschungen, also die besagen, also dass in Top-Führungspositionen ein durchaus überproportionaler Anteil an sogenannten toxischen Narzissten, aber auch an Psychopathen vorhanden ist.
Oh Gott,
ja.
Ich hoffe, ich bin kein toxischer
Das heißt aber nicht, also dass das etwas Falsches ist. Ja, ein toxischer Narzisst ist ja durchaus auch gute Führungskraft oder kann eine gute Führungskraft sein. Ja, aber wir sprechen dann trotzdem nur von vielleicht 6, 7, 8% maximal. Mhm. Ja, also was ist mit dem Rest? Also ich brauche logischerweise, also um jetzt eine Führungsposition entsprechend ausüben zu können, ein Persönlichkeitsprofil. Da bin ich mir nicht so sicher, also ob es hier große Unterschiede gibt, jetzt was die Branchen betrifft. Ja. Also ich selbst mache ja auch so Persönlichkeitstests, auch im Recruiting zum Beispiel. Und wenn ich jetzt dann von jemandem aufgefordert werde, eine Führungsposition zu suchen für ein Unternehmen, dann ist es natürlich wichtig, dass das Interaktionsverhalten also überdurchschnittlich ist und insbesondere das Dominanzverhalten. Ja, also wir kennen, nur um ein Beispiel zu nennen, also es gibt hier viele Analyseverfahren, also diese sogenannte DISC-Methode, wo es um Dominanz geht, um Interaktion, dann um die Stetigkeit und um die Compliance. Ja, also eine Führungsposition. In einer Führungsposition kann ich nicht Ja und Amen sagen, sondern also da muss ich selber Entscheidungen treffen. Ja, also da darf ich natürlich nicht willfähig sein. Da muss ich auch gegen den Strom schwimmen können. Ja, und braucht dann aber vielleicht Mitarbeiter, die das machen, was ich sage. Ja, also die haben dann die sogenannte Einwilligkeit vielleicht etwas höher angesetzt. Das kann man also im Vorfeld einer Aufnahme durchaus alles ganz genau analysieren. Und so gesehen weiß ich vorher schon, wen brauche ich und wen bekomme ich. Und Führungspositionen sind natürlich also mit Leuten zu besetzen, die Entscheidungen treffen können, also die durchaus durchsetzungsbereit sind, die aber auch ein entsprechendes Kommunikationsverhalten an den Tag legen. Ja, also das können wir alles austesten und das wissen wir, also wie das geht. Und ich denke, die ticken alle so in diese Richtung, wenn es um Führungspositionen geht, aber auch um Rechtsanwälte, ja. Es mag schon sein, also dass Rechtsanwälte so vielleicht so ein bisschen ein eigenes Profil haben. Ja, also was ich so immer wieder wahrnehme, ist also, dass die emotionale Komponente in dieser Branche, aber es ist nicht die einzige Branche, aber in dieser Branche durchaus unterrepräsentiert ist. Kann ich auch nachvollziehen, die haben also über Jahre oder Jahrzehnte nichts anderes als Paragraphen im Kopf und die haben sie logischerweise also manifestiert. Die Emotion, wäre aber wichtiger. Wir entscheiden in Wahrheit aufgrund von Emotionen. Also das ist etwas, was sehr, sehr gut erforscht ist. Ja. Also Rechtsanwälte könnten ja durchaus auch also gegenüber den Richtern wesentlich überzeugter sein. Ja. Also die Behauptung, ich gewinne jeden Prozess, ist nicht so ganz weit hergeholt. Ja. Also wenn man weiß, wie Gehirne funktionieren von Geschworenen, von Richtern, von Schöffen, das ist nicht so schwierig. Und wenn man weiß, also wie Mitarbeitergehirne funktionieren, dann tut man sich auch leichter. Aber da geht es um Emotionen. Es ist so leicht und einfach in Wahrheit. Ja, die Tools und die Erkenntnisse sind da. Man muss sie nur einsetzen. So gesehen, also ticken Rechtsanwälte wahrscheinlich etwas anders. Ja, etwas stärker in die rationale Richtung als in die emotionale. Und auch hier gäbe es durchaus einen Handlungsbedarf.
Würdest du sagen, es gibt bestimmte Persönlichkeitstypen, die für den Beruf gemacht sind und andere, die es eigentlich wirklich nicht machen sollten?
Ja, also ich denke, dass da trennt sich Streu vom Weizen ohnehin schon sehr, sehr früh. Ja, also auch wenn ich jetzt an meine eigenen Coaches denke, also aus dieser Branche, dann ist es oft ganz klar, also dass die eine oder andere Person also nie und nimmer als Anwalt Erfolg haben wird oder als Anwältin Erfolg haben wird. Ja, woher kommt denn unsere Struktur, woher kommt denn unsere Persönlichkeit? Die kommt natürlich aus der eigenen Geschichte, ja, also aus den verschiedenen sozialisatorischen Prozessen. Mhm. Das Wichtigste ist das, was wir aus dem Elternhaus mitnehmen, aber irgendwann einmal so kommen dann die Gleichaltrigen, die sogenannten Peer Groups, ja, und natürlich, wenn man studiert, dann wird man auch entsprechend geprägt, ja, und dann kommt es zur beruflichen Sozialisation. Nur wenn ich also gewisse Grundsätze nicht mitnehme, zum Beispiel aus der Kindheit, dann kann ich mich nicht durchsetzen. Also die eigene Struktur, Selbstbewusstsein ist zum Beispiel so ein Thema. Ja, also Führungskräfte oder auch Anwälte an sich können am Selbstbewusstsein durchaus arbeiten. Und wenn sie das haben und stark sind, eine sogenannte Ich-Stärke, dann werden sie für diesen Beruf besser geeignet sein. Wenn sie es trotzdem machen wollen und hier fehlt etwas, dann kann man es auch verändern. Also auch das ist heute nachgewiesen. Jedes Gehirn ist Zeit unseres Lebens veränderbar.
Mhm. Also das heißt, man kann es lernen.
Man
kann den richtigen Rechtsanwaltscharakter lernen.
Na, was ist der richtige Rechtsanwaltscharakter? Ja, also naja, das ist die Frage.
Wir müssen jetzt ganz hart betrachten, es ist ein bisschen Survival of the Fittest. Wenn ich jetzt an eine Großkanzlei, an eine klassische Wiener Großkanzlei denke, dann sage ich ja Survival of the Fittest.
Ja, das ist halt die Frage, also ob nicht also die Ausnahme oder der Außenseiter so also größere Chancen hat. Also wenn wir die erfolgreichen Menschen dieser Welt betrachten, dann sind die gegen den Strom geschwommen.
Genau, aber, aber die Leute müssen ja auch irgendwie wissen, dass sie grundsätzlich auf dem richtigen Weg sind. Oder also wenn ich jetzt an eine Großkanzlei denke und da gibt's eben die, die brav mitschwimmen mit dem Strom und da die ganzen Checkboxen abhacken und dann zum Partner ernannt werden oder zur Partnerin ernannt werden, dann haben die das ja alles sozusagen richtig gemacht. Es gibt aber auch viele, die super smarte Juristen sind, aber eben nicht diesen klassischen Persönlichkeitstyp mitbringen, sich dann aber auch gar nicht so richtig trauen, einen eigenen Weg einzuschlagen, aber in diesem klassischen System total untergehen.
Aber vielleicht ist das gerade die Chance. Ja, also ich bringe immer ganz gerne das Beispiel, also wenn wir uns jetzt auf einem großen Platz, ich weiß nicht, 1000 oder von mir aus 10.000 Menschen vorstellen und alle haben eine schwarze Kleidung an, alle haben einen schwarzen Anzug an und eine einzige Person ist weiß gekleidet. Wer wird auffallen?
Ja. Der weiß gekleidete.
Der weiß gekleidete, ja. Also das Gleiche gilt natürlich jetzt auch für die Anwälte, ja. Also warum sollten alle schwarz gekleidet sein? Also im übertragenen Sinne. Ja. Ich denke, das ist verständlich, was ich da meine. Das heißt also, dass diese berufliche Sozialisation ja eben im Sinne der schwarzen Kleidung jetzt an
ab jetzt alle in Jogginghose kommen.
Egal. Das ist eine Metapher jetzt. Ja. Ich meine, wenn jemand was anderes macht, vielleicht hat er eine wesentlich größere Chance.
Genau, ja. Und das ist ja auch ein bisschen, also es freut mich, dass du das jetzt sagst, weil mit meinem Podcast möchte ich ja die Individuen, also die einzelnen Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen auch ein bisschen motivieren, dass sie vielleicht erkennen, dass sie in einem aktuell nicht geeigneten System sind oder sich dort befinden, aber nur weil sie dort jetzt nicht so erfolgreich sind oder dort ein bisschen untergehen, dass das ja eigentlich gar nichts darüber aussagt, ob sie jetzt schlechte Rechtsanwälte oder Rechtsanwältinnen sind. Und das beobachte ich halt ganz oft. Deswegen, ich möchte sie eben motivieren und da auch dazu bewegen, sich zu überlegen, hey, vielleicht kann ich was anderes machen. Vielleicht passt was anderes besser und da bin ich dann wirklich erfolgreich und glücklich.
Also das ist natürlich die eine Seite, also dass man dann einen anderen Weg einschlägt. Aber ich möchte das gar nicht so auf die Seite schieben, dass man nicht mit einer alternativen Strategie, also in dieser bestehenden Struktur nicht auch Erfolg haben kann. ja, also ich bin jetzt natürlich auch als Kommunikationswissenschaftler also durchaus eben in Richtung also der Rhetorik und der Emotionalität der Kommunikation geprägt. Und wenn hier eine andere Sprache an den Tag gelegt wird, egal ob jetzt gegenüber Kunden, Mandanten, ja, vor Gericht, also wenn es um die Strafverteidigung geht, egal um was es geht, dann gäbe es da sehr wohl Nischen, ja, und dann kann sein, also dass genau diese Menschen einen entsprechenden Vorteil haben, ja. Also wir können ohne der Kommunikation nicht existieren. Und wenn man schaut, also was da passiert, also ich habe die eine oder andere Verhandlung ja auch schon selbst miterlebt, ja, und da bin ich immer baff erstaunt, also was da eigentlich abgeht. Ja, also auch jetzt von den Rechtsanwälten, also wie die argumentieren. Sehr stark jetzt natürlich auf der sachlich-fachlichen Ebene, dagegen möchte ich ja gar nicht sagen, das ist ja total okay. Ja. Aber entschieden, ja, wird im Kopf, im emotionalen System, im limbischen System. Ja, und das wird aktiv, also auf der bewussten Ebene viel zu wenig angesprochen. Aber gut, das wäre jetzt eine andere Thematik, ja, also im Rahmen der bestehenden Struktur einen anderen Weg zu gehen. Also auch das ist möglich.
Auch das ist möglich, ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu den Führungspersonen, die etwas ändern müssen oder sollten, wenn sie die Kanzlei aufrechterhalten wollen. Du hast jetzt davon gesprochen, dass es da einige Möglichkeiten gibt für Mitarbeiterbindung. Kannst du das konkretisieren? Also gibt es da Beispiele? Weil es gibt ja, wenn ich jetzt an Mitarbeiterbindung denke, dann denke ich jetzt an die klassischen Ausschreibungen, wo dann drinnen steht, wir haben zusätzliche Mitarbeiter-Benefits und wir haben einen Obstkorb und bei uns darf man einmal in der Woche Homeoffice machen. Also ist das damit gemeint oder?
Ja und nein. Also natürlich gibt es also durchaus so klassische Tools, klassische Instrumente, die sind heute auch nicht mehr ganz wegzudenken. Also ich kann mich erinnern, also bei einem Unternehmen, wo ich einen Auftrag hatte, so einen Consulting-Auftrag, habe ich dort die Personalchefin eher ja so spaßhalber gefragt, ob sie mir das Swimmingpool zeigen kann und die Massageräume und die Mitarbeiterlounge. Die grinst mich an und sagt, ja, also die Lounge kann sie mir zeigen, ja, die Massageräume auch, ja, und am Swimmingpool arbeiten sie gerade. Also ich war dann etwas perplex, um ehrlich zu sein. Es war natürlich eher spaßig gemeint von meiner Seite, aber die arbeiten wirklich an solchen Konzepten und haben sie zum Teil umgesetzt. Und man findet heute durchaus also in vielen Unternehmen bereits, also ich weiß nicht, Tischtennistische und eben also diesen Obstkorb oder auch, also dass es keine fixen Arbeitszeiten mehr gibt. Also es verändert sich diesbezüglich schon die Welt. Vieles kommt aus Amerika, also dieser Begriff New Work, also der ist ja durchaus schon geflügelt. Nur das wird alleine nicht entscheidend sein. Also da bin ich also zutiefst überzeugt. Also auch diese ganzen Gehaltsgeschichten, also mit irgendwelchen Prämien und dergleichen, auch das wird nicht entscheiden. Also entschieden wird Mitarbeiterbindung im Kopf und zwar also auch wiederum über ja einen sogenannten Botenstoff, einen Neurotransmitter, nennt sich Oxytocin, also ein Bindungshormon. Also ein Hormon, also das wir produzieren, wenn wir uns umarmen, ja, auch im Rahmen der Sexualität wird ganz viel ausgeschüttet, wenn wir Vertrauen haben, ja, also wenn wir uns wohlfühlen in einer Gemeinschaft, wenn wir sozial gut aufgehoben sind, dann produzieren wir ganz viel von diesem Botenstoff. Und einer der wichtigsten Jobs, also für Führungskräfte wird es sein, darauf das ganze Handeln, das Tun abzuzielen, um diesen Botenstoff ja, in die Höhe zu bringen. Das ist also der Punkt. Das wird entscheidend sein.
Und wie können Sie das konkret machen?
Ja, da gibt es also durchaus auch Instrumente. Das erste ist natürlich die richtige Kommunikation. Ja, also wenn ich, ein kleines Beispiel, wenn ich jetzt dann weiß, ja, also du hast ein Haustier und ich spreche dich jetzt dann auf deinen Hund an, auf deine Hündin an, dann hast du eine Beziehung zu diesem Tier, klarerweise, ja, und in dem Moment, also wird in deinem Kopf die Erinnerung zu diesem Tier abgerufen, ja, und du lässt, ob du möchtest oder nicht, jetzt in deinem Kopf entsprechende Glückshormone, insbesondere Oxytocin entstehen. Ja, das heißt also, ohne dass das dir jetzt da ist, ja, schaffe ich es, also durch meine Kommunikation, jetzt bei dir einen bestimmten Stoff in die Höhe zu bringen.
Das ist ja manipulativ.
Das ist definitiv manipulativ, aber wenn es also zum Wohle aller Beteiligten ist, also dann, ja, übrigens auch ein Satz, den bringe ich dann auch immer wieder, weil mir auch klar ist, also dass solche Tools natürlich auch in die umgekehrte Richtung gehen können und auch durchaus jetzt zum Nachteil von Betroffenen eingesetzt werden könnten, ja. Mm. Also wir kennen Priming, wir kennen Anchoring, also wir können, wir kennen so viele Dinge, die in unserem Kopf sinnvoll einsetzbar wären, nur es tut ja niemand, klar. Also ich empfehle zum Beispiel, also auch Führungskräften immer wieder, dass sie jetzt mich bitte nicht falsch zu verstehen, aber Dossiers anlegen sollten über die MitarbeiterInnen, damit sie wissen, ja, was löst Positives im Kopf der jeweiligen Person aus. Mhm. Ja. Wir kennen den Begriff der sogenannten somatischen Marker, ist nichts anderes als Vorwissen. Ja, also wenn ich jetzt nur alleine das Wort Krieg in den Mund nehme, ja, haben wir eine emotionale Bedingtheit dazu. Mhm. Also das entstehen, so meine ich, mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Glückshormone zu diesem Begriff. Wenn ich aber jetzt einen Sonderurlaub nenne, jetzt als Beispiel, ja, ist dieser Begriff anders abgespeichert. Das sind jetzt Begrifflichkeiten, also die wahrscheinlich bei allen Menschen dieser Welt, so hoffe ich zumindest, ähnlich positioniert sind. Ja. Aber jeder hat natürlich so seine eigenen Begriffe. Ja, also bei dir, bei mir, also wird der Begriff Hund etwas Positives auslösen. Aber wenn jemand von einem Hund gebissen wurde, dann schaut die Welt anders aus. Dann würde plötzlich Stress aktiviert werden. Und Stress ist ein schlechter Begleiter im Berufsleben, klarerweise. Das heißt, die Stressvermeidung, ja, ist auch ein wichtiger Punkt und das kann ich durch die Kommunikation schaffen.
Okay.
Ja.
Aber das ist, wenn man es runterbrechen, ist ein wichtiger Tipp, dass man individuell auf die Mitarbeitenden eingeht.
Ja,
und sich mal wirklich anschaut, wer sind diese Personen? Also nicht Nummer 1, 2, 3 Mitarbeiter, sondern dass ich wirklich ein Profil von denen habe und die so als Führungsperson auch wirklich kenne.
Genau. Also natürlich nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch das, was einfach dort abgespeichert ist. Also wenn ich weiß, dass jemand gern mit einem Mountainbike jetzt einen Berg rauf fährt oder gerne wandern geht, ja, oder gerne segelt, völlig egal, ja. Also dann kann ich das natürlich auch ansprechen und ob man möchte oder nicht, ich löse damit also im Gehirn etwas aus. Punkt. So ist es. Ja, das kann ich aktiv einsetzen. Aber es gibt logischerweise also auch durchaus noch Tools. Also ja, also Ziele setzen wäre zum Beispiel so etwas. Also da habe ich diese Smart-Methode auf Smarties erweitert. Das würde aber jetzt dann zu weit führen. Also das wird
das habe ich in der letzten Folge gerade erst angesprochen. Smarte Ziele setzen.
Genau, smarte Ziele.
Also die aber, Hörer kennen das schon.
Naja, aber sie kennen Smarties nicht. Das kommt von diesen, also in Wahrheit ist es das Gleiche. Ich habe es nur erweitert, weil ich drauf gekommen bin, also dass die smarten Ziele einfach zu wenig sind.
Okay.
Also, dass dieses Akronym ja mit SMART alleine nicht ausreichend ist. Aber wie gesagt, also das würde wahrscheinlich dann zu weit führen. Das zweite ist.
Können wir eine extra Folge machen?
Können wir eine extra Folge machen, gerne. Das zweite ist also, dass man natürlich, ja, also ich habe so ein Stux-Modell entwickelt, dass man halt auf Stärken, Talente und Kompetenzen achtet, ja, oder mein Lackwald-Modell geht in diese Richtung. Also, wenn ich frage, was ist das schönste, wichtigste Wort dieser Welt, was brauchen wir an erster Stelle? Ja, so dann wird vielleicht dem einen oder anderen was einfallen, dem anderen nicht. Ja, also ich denke, dass Liebe so ein Thema ist und Lackwald fängt halt mit Liebe an, aber das ist das, was wir wirklich brauchen. Wir brauchen Liebe, wir brauchen Anerkennung, ja, wir brauchen Komplimente, wir brauchen Wertschätzung, ja, also wir brauchen Akzeptanz, ja, wir brauchen Lob und wir brauchen Dank, ja, also das ergibt, wenn man es mitgedacht hat, Lackwald.
Okay. Und was sagst du zu Personen, also ich kenne tatsächlich auch leider jüngere Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die sagen, naja, mir ist selber als Konzipientin oder Konzipient auch nicht besser gegangen, warum soll es jetzt meinen Konzipienten besser gehen? Also die führen nur so weit, die sind aber tatsächlich jung, die sind Anfang, Mitte 30 und sagen aus Prinzip, mir ist nicht besser gegangen, soll es dir auch nicht besser gehen.
Ja, aber das ist der Beweis dafür, also dass die alten Muster einfach fortgesetzt werden. Das ist das, was über Jahrzehnte durchaus funktioniert hat, aber in Zukunft nicht mehr funktionieren wird. Ja. Mhm. Also was sagt man diesen Personen? Also ich sage durchaus, also auch oft Führungskräften, wenn sie so weitermachen, also wenn sie keine Mitarbeiter mehr haben. Ja, und das wird auch passieren. Vielleicht noch nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber übermorgen wird es passieren. Also die Gen Z, die denken und ticken anders, die sagen, okay, jetzt bin ich gestern ja unfreundlich angesprochen worden, heute unfreundlich angesprochen worden, weißt was, Chef, mach den Job selbst, ich gehe woanders hin.
Mhm.
Und das passiert bereits. Also hier werden sich ja auch Rechtsanwälte, aber auch andere Unternehmen etwas einfallen lassen müssen. Also in der Gastronomie als Beispiel, also sieht man das ja, also was da passiert ist. Die haben auch eine durchaus, ich denke, nicht so mitarbeiterfreundliche Führungsposition, also die Stile dort. Aber ja, die müssen selbst entscheiden im Grunde genommen, wo die Reise hingeht, oder sie, ja, sie müssen sich verändern. Wenn sie es nicht tun, werden sie auf der Strecke bleiben.
Aber das heißt, man kann jetzt nicht einfach Gen Z vorwerfen, weil die sind so super sensibel und die müssen mal wieder lernen, wie man richtig hackelt.
Das wird ja nicht passieren. Also, das ist ja ein Faktum. Ja, also, ich denke also, dass wir also mit den Rahmenbedingungen ja das Auslangen finden müssen. Wir können die Rahmenbedingungen nicht verändern. Also, die neuen Generationen sind ja auch über Jahre ja auch von uns anders erzogen worden. Ja, ob richtig oder falsch, das möchte ich jetzt ja gar nicht beurteilen. Also ich denke schon, also dass Gott sei Dank, ja, also viele Menschen heute mit mehr Liebe aufgezogen wurden oder erzogen wurden als in der Vergangenheit. Ja, also die Nachkriegsgenerationen haben da weniger mitbekommen. Also ich kenne das ja aus meiner therapeutischen Arbeit.
Hast du eine Begründung dafür, warum sehr viele ältere Menschen in der Führungsposition doch auch beratungsresistent sind? Also natürlich nicht alle, aber schon einige.
Ja, also das erlebe ich auch, also dass ich immer mehr jüngere Leute bekomme. Die sagen also, sie wollen etwas lernen, sie wollen etwas verändern. Und die älteren Generationen also das weit von sich weisen. Aber es hat schon auch etwas mit den Prägungen zu tun. Ja, also sie haben ja durchaus gelernt, dass sie am richtigen Weg sind. Sie sind hofiert worden über viele Jahre oder auch Jahrzehnte. Also die haben ja nie irgendwo den Eindruck bekommen, dass sie was falsch gemacht haben. Also aus deren Sicht ist es ja richtig, was sie in der Vergangenheit gemacht haben und was sie in der Gegenwart machen. Nur die Rahmenbedingungen verändern sich und darauf müssten sie jetzt reagieren. Das tun sie aber nicht.
Okay.
Durch die bestehenden Prägungen, durch die Muster, die im Gehirn abgespeichert sind. Das sind unbewusste Prägungen. Also das Handeln, unser ganzes Handeln, unser ganzes Leben wird eben über unbewusste Prägungen gesteuert.
Wenn wir jetzt auf die andere Seite schauen, Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte, die sich im klassischen Hamsterrad befinden, weil sie einfach rund um die Uhr quasi arbeiten und nicht wirklich Zeit haben zu reflektieren und sich mit sich selbst zu beschäftigen und ja auch ein bisschen in dieser Community gefangen sind, weil sie umgeben sind von Rechtsanwälten, nicht wirklich Freizeit haben oder vielleicht auch doch noch in der wenigen Freizeit, die sie haben, auch nochmal von Rechtsanwälten umgeben sind. Gibt's da, ich weiß nicht, irgendwelche Tipps für die Personen, dass sie sich selber ein bisschen besser kennenlernen können oder selber mal abrufen können, ob sie gerade überhaupt am richtigen Platz sind, wo sie gerade sind? Oder wenn wir jetzt auch ein bisschen an Burnout-Prävention denken, gibt es da irgendwelche Merkmale, auf die man besonders Acht geben sollte? Oder
Also Burnout ist ein schleichender Prozess und entsteht in Wahrheit also durch zu viel Druck, zu viel Stress. Also oft geht dann also eine Depression vorweg einher mit diesem Prozess. Die Menschen erkennen das aber meist also erst zu spät. Also das ist durchaus ein Dilemma und hat natürlich auch also ja in bestimmten Berufsgruppen etwas einen größeren Stellenwert als in anderen Berufsgruppen. Und da ist die Frage, also, möchte ich diesen Druck jetzt weiterleben oder nicht? Ja, also in diesen Ausführungen jetzt von deiner Seite, also sind die mehrere jetzt Aspekte jetzt enthalten gewesen. Auf der einen Seite jetzt so, also, wie gestalte ich mein Leben? Haben wir so ein bisschen diese Thematik Work-Life-Balance. Ob diese Begrifflichkeit also heute noch haltbar ist, weiß ich nicht, weil also ja, in der Begrifflichkeit selbst schon eine Wertung enthalten ist. Das eine ist gut, das andere ist schlecht. Ja, also was ist jetzt gut, was ist schlecht? Ist nicht so schwer zu bewerten. Das würde bedeuten, Life ist gut, Work ist schlecht. Ja. Das wäre ja also absurd in Wahrheit. Ja, also dann würde ich ja also das Schlechte noch stärker forcieren. Also insbesondere so wie du das jetzt dargestellt hast, also 24/7 also in einem Bereich tätig zu sein. Also ich persönlich denke, dass es gescheiter ist, also ein Work-Life-Blending zu leben. Also die Vermischung also zwischen Arbeit und Leben. Ja, also dass es eigentlich egal ist. Wenn ich jetzt am Montagvormittag ein schönes Wetter habe und ich möchte auf den Berg gehen, dann gehe ich auf den Berg aus. Aber wenn ich am Sonntag dann ein schlechtes Wetter habe, dann arbeite ich halt. Ja, also, oder ob ich um Mitternacht so eine tolle Arbeit erbringe oder um 10 am Vormittag, sollte jedem selbst also überlassen werden. Ich weiß, dass das nicht in allen Branchen geht. Das verstehe ich natürlich. Ja, also in einem Krankenhaus wird das nicht funktionieren, klarerweise. Oder in einem Gastrobetrieb auch nicht, weil da möchte ich mehr Mittagessen haben, klarerweise. Ja. Aber gerade bei den Rechtsanwälten, so mehr wäre das durchaus möglich, also hier über völlig neue Modelle nachzudenken. Und dann also entgehe ich natürlich viel mehr also dieser Problematik. Ja. Nur woher kommt denn das? Ja, also dass ich jetzt also in einen Burnout abdrifte, also zumeist kommt das von oben. Der Druck wird von oben also weitergegeben. Und da ist die Frage, also kann ich mich dagegen wehren? Zukünftig wird es passieren. Ja, also es werden ganz viele sagen, da spielen sie nicht mehr mit, da steigen sie aus. Also die jüngeren Generationen werden hier, ja, zumindest aus meiner Sicht, einen anderen Weg einschlagen und werden möglicherweise vielleicht eigene Rechtsanwaltskanzleien mit einer völlig neuen Struktur, mit einer neuen Philosophie gründen. Warum
merkt nicht? Merkt man schon. Ja. Finde ich auch super.
Ja, ich finde das großartig. Ja, die machen es halt dann anders. Ja, vielleicht ist es dann nicht mehr wichtig, ja, also am Konto 10 Millionen Euro zu haben. Ja, also das ist ja vielleicht nicht das Thema.
Prunkvolles Office.
Oder ein, genau. Ja, oder ein Seehaus, ja, oder eine Yacht oder so, ja. Ja. Also wenn man heute schaut, also da sind also die jungen Leute so wesentlich zufriedener, ja. Also die Tiny House ist nur als Beispiel, sie spielen ja schon eine große Rolle, ja. Und die Veränderung geht dann, ich weiß nicht, beim Essen, ja. Also es gibt da ganz, ganz viele Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Und ich persönlich also finde das großartig, also auch wir, ja, also meine ich jetzt meine Generation, können ganz, ganz viel lernen von diesen neuen Denken. Mhm. Ja, also ich denke, dass da ganz viel Gutes dabei ist.
Mich erinnert das jetzt nochmal an den Punkt, den du vorher angesprochen hast mit dem Swimmingpool und mit den ganzen Mitarbeiter-Benefits. Ich habe vor kurzem mit zwei Konzipienten darüber gesprochen, da ist auch eine Kanzlei, die hat ein Fitnessstudio und was weiß ich, was die alles jetzt noch planen. Und wir haben dann drüber diskutiert oder waren im ersten Moment alle derselben Meinung, dass das eher abstoßend gewirkt hat sogar, weil wir haben dann alle gesagt, aha, jetzt lassen sie sich noch mehr Tricks einfallen, damit du die Kanzlei am besten gar nicht mehr verlässt. Jetzt gibt es dann bald auch noch Betten und dann kannst du eigentlich schon dort wohnen, damit du rund um die Uhr abrufbereit bist.
Das ist ein Modell, also das kommt wirklich aus Amerika, also da ist es ja schon so, also da versuchen Unternehmen, also auch die Familien in die Unternehmen reinzubringen, also Kindergärten sind so ein Thema oder auch jetzt an offene Buffets, ja, also kommen dann also am Wochenende, ja, damit die Firma dann also auch am Wochenende besetzt ist sozusagen, ja, also kommt die Familie. Ob das jetzt gescheit ist oder nicht gescheit, also das müssen also die Betroffenen selbst das dann durchaus auch bewerten können. Nur ich denke, es hat Vor- und es hat Nachteile. Ja, also im Sinne dieses Work-Life-Blendings, ja, es ist die Frage, wenn ich mich dort wohlfühle und meine Freizeit also jetzt in einem Unternehmercampus verbringe zum Beispiel und dort vielleicht sogar wohne und dort meine Freundschaften habe, warum die nicht? Also das hat es ja in der Vergangenheit also in verschiedenen Bereichen ja auch gegeben. Ja, also
aber dann geht es eigentlich mehr um die wirkliche Motivation und Absicht hinter den Unternehmern, oder?
Wenn es eine böse Absicht ist, ja, also das habe ich so zwischen den Zeilen ein bisschen herausgehört, ja, also im Sinne, dass man die Leute, die MitarbeiterInnen noch mehr ausnutzt, ja, also dann ist das natürlich etwas Verwerfliches, klarerweise.
Es geht dann eigentlich in beide Richtungen.
Ja. Also da sehe ich schon auch so, also ich habe vorher den Begriff Fairness schon in den Mund genommen. Mhm. Also ich glaube also, dass das ein wichtiger Punkt sein wird in Zukunft. Und irgendwann einmal würden die Leute wahrscheinlich draufkommen, dass sie unfair behandelt werden. Ja. Mhm. Nur wenn sie subjektiv gesehen, und das ist eigentlich also das Wichtige, glücklich sind, ja, dann ist es ja egal.
Ja.
Also die Frage ist, also was muss ich tun, also um MitarbeiterInnen glücklich zu machen? Und wenn ich schaffe, also durch auch solche Instrumente, warum die nicht? Ja, also wir kennen ja so auch so lebensalterbezogene Programme, also im HR gibt es ja auch schon bereits, ja, also dass also junge Leute einen anderen Job machen, also als in späteren Jahren. Also das ist in der Zwischenzeit ja also durchaus auch schon gang und gäbe. Naja, das möchte ich nicht sagen, gang und gäbe, also immer noch die Ausnahme, aber ja, es kommt so schön langsam.
Okay. Welche konkreten Ratschläge hast du jetzt an die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, die den Podcast hören und in einer Führungsposition sind, damit sie die also Welt ein bisschen besser machen?
Wenn sie in einer Führungsposition sind, also dann sollten sie sich also mit diesen Themen wirklich aktiv beschäftigen.
Am besten dein Buch lesen.
Ja, also das betrifft jetzt in erster Linie natürlich Mitarbeiterbindung versus Fluktuation, ja, also weil das ein heißes Thema ist. Aber also ich mache natürlich auch Coachings auch zum Thema Neuroleadership, ja, also auch das ist ein Thema, also da werden so ganz konkrete Instrumente vermittelt, mache auch Seminare dazu, bin gerade dabei jetzt dann auch ein Online-Programm zu entwickeln, also in diese Richtung, das wird Mitte 2025 fertig werden.
Mhm.
Also es gibt hier schon also sehr viel, was man tun kann, ja. Nur es heißt natürlich nicht, dass ich, wenn ich ein Buch lese, dass ich dann mein Verhalten verändert habe. Ja, also ich muss also die dort enthaltenen Tools dann immer wieder einsetzen. Ja, und hier spielt zum Beispiel ein Coaching schon eine große Rolle. Also das habe ich gemerkt, also warum? Weil die Leute dann das nachhaltiger verinnerlichen können. Mhm. Und sie kriegen dann natürlich auch die entsprechenden Tools zur Verinnerlichung. Ja. Ja, vielleicht ist der Begriff sogar richtig, den ich jetzt nennen werde, also Brainwashing, das gehört dazu. Wir müssen die Gehirne der Führungskräfte waschen, ja, es muss sich was verändern. Sonst wird sich deren Verhalten nicht verändern.
Schön gesagt. Ich glaube, dann können wir auch schon mit dem zum Abschluss kommen. Ich danke dir für deine Zeit und für die spannenden Einblicke. Und ich glaube, ich habe da schon wieder sehr viele Ideen, dass wir da vielleicht 2025 einige Dinge gemeinsam machen.
Gerne, stehe zur Verfügung.
Vielen Dank.
Ich sage auch danke. Danke.
Tschüss. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und es hat nicht allzu sehr gestört, dass ich nicht in Topform war. Wie immer freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast an deine Kolleginnen und Kollegen weiterempfiehlst. Folge uns auch auf Instagram und LinkedIn und schreibe mir deine Meinung zu diesem Thema. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.